So, ich darf euch auch nochmal ganz herzlich begrüßen. Mal gucken, dass wir das hier alles in Ordnung kriegen. Eduard hat gefragt, ob wir hier eine Aufnahme machen können. Und wir werden mal sehen, ob das funktioniert. Ich habe vor einigen Monaten mit meiner Tochter gesprochen. Und sie hat mich gefragt, worüber hast du gepredigt? Und ich habe gesagt, das letzte Mal habe ich über Menschenfischer gepredigt. Und davor habe ich über die Gnade Gottes gepredigt. Und meine Tochter sagt, du hast immer so ernste Themen, warum machst du nicht mal was Lustiges? Warum predigst du nicht mal darüber, wie Jesus aus Wasser Wein macht? Das wäre doch mal lustig, stell dir nur mal die Gesichter der Leute vor, die dabei waren. Ich habe in dem weiteren Gespräch, hat meine Tochter mir dann eine Begebenheit erzählt, als ihr ältester Sohn irgendwie 5 oder 6 Jahre alt war, saßen sie in einer Gemeinde und das war der Abendmahl Gottesdienst. Und obwohl der Kleine das schon ein paar Mal miterlebt hatte, hatte er diesmal, glaube ich, etwas Neues verstanden im Abendmahl Gottesdienst. Und dann ging es darum, dass das ist der Brot, das ist der Leib Christi und der Wein, das ist das Blut Christi. Ja? Und dann, als die Becher mit dem Wein verteilt wurden, hat er diese Szene mit großen Augen beobachtet. Und als es dann dazu kam, dass die Leute diesen Becher mit dem Wein trinken sollten, dann sprang er auf seine Bank und er sagte so laut, wie er konnte, "Don't drink it, it's blood." Ja. So. Naja, so. In der Zwischenzeit, glaube ich, hat er begriffen, dass das kein Blut ist. Ja. Manchmal, wenn der Eduard mich fragt, dann ist das für mich immer eine ganz große Herausforderung. Ich wähle dann ein Thema, das mich sowieso beschäftigt. Und mich dann auf eine Predigt vorzubereiten, das gibt mir dann immer die Motivation, mich hinzusetzen und mich tiefer mit der Thematik zu beschäftigen. Ich stelle Fragen an den Text. Manchmal rufe ich jemand an und stelle Fragen. Aber meine besten Erkenntnisse, was der Text zu mir, zu meinem eigenen Leben und zu meinem eigenen geistlichen Wachstum zu sagen hat, habe ich, wenn ich mir selber Fragen stelle. Wenn kein Mensch da ist, wenn keiner da ist, vor dem ich eine Maske tragen muss, die Zeiten, wo ich mit Gott alleine bin. Und so ging es mir auch diesmal. Seit einigen Monaten kam diese Frage für mich immer wieder auf. Jesus hat sich vor etwa 6 Tagen taufen lassen. Er hat seine ersten 5 Jünger berufen und er beginnt seine Arbeit auf Erden. Das Letzte, das wir bis dahin von Jesus gehört haben, war, dass er im Alter von 12 Jahren im Tempel Fragen stellte. Und alle waren erstaunt über die Tiefe seiner Fragen. In der Zwischenzeit hat Jesus wahrscheinlich bei seinem Vater Josef das Handwerk eines Tischlers gelernt. Und es kann sein, dass zu dieser Zeit Josef nicht mehr lebte. Und jetzt wird Jesus mit seinen Jüngern zu einer Hochzeit eingeladen. Und er geht dahin. Und wir lesen uns diesen Text aus dem Evangelium des Johannes, Kapitel 2, die Verse 1 bis 11. Und am dritten Tag war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa. Und die Mutter Jesu war dort. Es waren aber auch Jesus und seine Jünger zu der Hochzeit eingeladen. Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein. Jesus spricht zu ihr, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Es waren aber 6 steinerne Wasserkrüge dort aufgestellt nach der Reinigungssitte der Juden, wovon jeder 2 oder 3 Maß fasste. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser. und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es. Und als der Speisemeister das Wasser gekostet hatte, das Wein geworden war, und er wusste nicht, woher er war, die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Da ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jeder Mensch setzt zuerst den guten Wein vor, und wenn sie betrunken geworden sind, dann den geringeren. Du hast den guten Wein bis jetzt aufgehoben. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn. Als ich 6 Jahre alt war, haben meine Eltern sich beide bekehrt. Bis dahin war mein Vater ein Alkoholiker. Ich habe Alkoholiker kennengelernt, die haben sich betrunken und haben gelacht und haben Lieder gesungen und sind dann irgendwann im Sitzen eingeschlafen. Andere, die haben sich betrunken und sie wurden gewalttätig. Sie kamen nach Hause und haben ihre Frauen und ihre Kinder geschlagen. Und mein Vater war einer von diesen anderen. Ich kann mich an die Zeit selber nicht mehr erinnern, aber meine Mutter und meine Eltern, Geschwister, die können das noch sehr wohl. Dann, als mein Vater sich bekehrte, hat unser Familienleben von einem Tag auf den anderen sich absolut verändert. Und eines der Dinge war, dass es bei uns im Haus keinen Tropfen Alkohol mehr gab. Alkohol war Sünde bei uns. Ich erinnere mich als Teenager, da habe ich meinen Vater gefragt, warum Alkohol Sünde ist. Warum hat Jesus sein erstes Wunder damit verbracht, dass er aus Wasser Wein macht? Wisst ihr, was mein Vater gesagt hat? Rezendanz. Ja, einige von uns verstehen das. Red keinen Unsinn. Mein Vater hat keine Erklärung dafür gehabt. Ja. Wenn man diese Geschichte einfach so oberflächlich liest, wie ich, als ich 16 war, dann könnte man wirklich glauben, dass Jesus zu einer Party gegangen ist und da war Wein und Fröhlichkeit. Aber wenn wir tiefer in diese Geschichte hineinschauen, dann merken wir, da ist viel mehr. Jesus war bis jetzt im Verborgenen und jetzt ist seine Zeit gekommen, seinen Auftrag auf der Erde publik zu machen. Wir kennen alle den Spruch: You never get a second chance for the first impression. Du kriegst niemals eine zweite Chance für den ersten Eindruck. Und Jesus macht hier seinen ersten Eindruck und er macht das durch ein öffentliches Wunder. Seht ihr, er hätte einen Kranken heilen können. Er hätte einem Blinden das Augenlicht geben können oder einem Taubstummen das Hören geben können. Er hätte einen Toten auferwecken können. Stattdessen geht er auf eine Hochzeit und macht aus Wasser Wein. Und meine Frage ist, warum? Da muss mehr sein als einfach eine Hochzeit, auf der Wein ausgeht. Wir werden uns einige Dinge aus diesem Text aus der Nähe anschauen und werden sehen, ob wir eine Antwort finden können. Und eins kann ich jetzt schon mal sagen: Ich habe da nichts Lustiges dran gefunden. Das sind einige Dinge in unserem Text. Es scheint, als wären sie einfach mal eben nebensächlich erwähnt. Guck mal, Josef ist gar nicht erwähnt. Vermutlich ist Josef nicht mehr da. Wusstet ihr, dass wir kein einziges aufgezeichnetes Wort von Josef in der Bibel haben? Es ist einfach so, als hätte er gar nichts zu sagen gehabt. Oder nehmen wir mal Maria. Sie sagt zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Das ist die letzte Aussage von Maria in der Bibel. Sie hat bis hierher einige Sätze geredet, aber von dem Tag an, wo Jesus seinen öffentlichen Dienst anfängt, da
da sagt sie nichts mehr. Über 1 Milliarde Menschen beten heutzutage zu Maria. Und sie glauben, dass Maria irgendwie zu ihrer Errettung beiträgt. Marias letzte Worte in der Bibel sind, was er euch sagt, das tut. Unsere Geschichte erwähnt steinerne Wasserkrüge. Und sie gibt uns sogar das Volumen der Krüge. Das sind zusammen etwa 600 Liter Wein, die Jesus hergestellt hat. Ein Steinkrug war schwer herzustellen. Tonkrüge waren viel häufiger in Gebrauch. Aber Ton ist saugfähig und wenn Ton einmal verunreinigt ist, konnte man den Krug nicht mehr sauber waschen. Man kann dann dieses Tongefäß nur noch für unreine Zwecke benutzen und am Ende wurde der Tonkrug zerbrochen und weggeworfen. Diese Krüge waren zeremonielle Wasserkrüge. Sie wurden vor der Hochzeit aufgestellt und mit Wasser gefüllt. Und wenn die Gäste kamen, dann haben Diener mit einer Kelle Wasser aus diesen Krügen geschöpft. Und sie haben das über die Hände der Gäste laufen lassen. Und das ging nicht darum, dass da vielleicht ein Gast mit dreckigen Händen gekommen ist, sondern es ging um eine symbolische geistliche Reinigung. So ähnlich wie die Begebenheit, die wir später in der Bibel haben, wo Jesus die Füße der Jünger wäscht und Petrus sagt, du sollst mir nicht meine Füße waschen. Und Jesus sagt, wenn ich dir deine Füße nicht waschen darf, hast du keinen Anteil an mir. Das ging hier nicht darum, dass Petrus vielleicht dreckige Füße hatte. Und Petrus sagt dann, nicht nur meine Füße, sondern ganz sollst du mich waschen. Dann haben wir hier die Tatsache, dass der Wein ausgeht. Wein war im Alten Testament ein Zeichen des Segens. Auf der einen Seite durfte man sich nicht betrinken, aber auf der anderen Seite durfte der Wein auch niemals ausgehen. Der Vater des Bräutigams hat die Hochzeit geplant und alles arrangiert. Er hat die Gäste eingeladen und für das Essen gesorgt. Für den Wein sorgte der Bräutigam. Am Anfang des Festes, nachdem sich das Paar ihre Eheversprechungen gemacht hat, da hat der Bräutigam ein Glas genommen und hat das mit Wein gefüllt und hat das seiner Braut gereicht als Zeichen, dass er von jetzt an für sie sorgen wird. Ich denke, ein Grund dafür, dass Jesus sein erstes Wunder auf einer Hochzeit vollbringt, ist, dass er sich mit der Rolle eines Bräutigams identifiziert. Der erste Auftritt, den er macht, der erste Eindruck, den er hinterlässt, ist, dass er die Aufgabe des Bräutigams erfüllt. Dann schauen wir weiter. Jedes Beispiel, das Jesus uns gibt in der Bibel, jede Geschichte oder jede Begebenheit endet mit einer Schlüsselfrage oder mit einer Erklärung. To make the point. Waren da nicht viele Fragen zu stellen? Die Diener hätten Fragen zu stellen gehabt. Sie haben gerade die Krüge mit Wasser gefüllt und plötzlich ist das Wein. Wie kann das sein? Der Bräutigam, der für den Wein hätte sorgen müssen, er hätte viele Fragen gehabt. Wo kommt der Wein her? Wer hat den Wein gekauft? Wer hat den Wein bezahlt? Der Vater des Bräutigams hätte Fragen gehabt. Oder die Gäste hätten fragen können, wo kommt der gute Wein her? Wo können wir den kaufen? Und doch schließt unsere Geschichte mit einer scheinbar unwichtigen Feststellung von den Weinschmeckern an den Bräutigam im Vers 9. Du hast den schlechten Wein zuerst gegeben und dann den guten. Ende der Geschichte. Es ist, als wenn diese Aussage irgendwie die Aufzeichnung der Geschichte in der Bibel rechtfertigen müsste. Das ist sozusagen das Fazit der Geschichte. Was ist die Bedeutung dieser Feststellung? Und ich gebe hier einfach mal die Antwort im Voraus, bevor ich das erkläre. Wenn wir nicht zuerst den schlechten Wein hätten, hätten wir nie gewusst, wie gut der gute Wein ist. Ich habe sehr oft die Frage gehört, warum haben wir im Alten Testament so einen strafenden und rachsüchtigen Gott? Und im Neuen Testament ist Gott so anders, er ist liebevoll. Paulus sagt in Galater 3, Vers 24, das Gesetz also, unser Aufseher, die Luther-Übersetzung sagt, Zuchtmeister, unter dessen strenge Hand Gott uns gestellt hat, bis Christus kam, denn es war Gottes Plan, uns auf der Grundlage des Glaubens für gerecht zu erklären. Das Alte Testament war unser Lehrmeister. Im Alten Testament zeigt Gott uns die absolute Verwerflichkeit, die absolute Tiefe und den Zerbruch unserer Sünde gemessen an der absoluten Heiligkeit Gottes. Der Sünde sorgt ist der Tod und das Gesetz verurteilt jeden von uns zum Tod. Da ist eine unüberbrückbare Kluft zwischen uns und Gott. Und wir mussten das erst noch verstehen, damit wir erkennen, wie elendig verloren wir sind. Solange wie wir das nicht verstehen, werden wir nicht begreifen können, was Jesus für uns auf dem Kreuze vollbracht hat. Dazu kommt, dass vor langer Zeit Gott die Verantwortung der geistlichen Führung der Nation Israel in die Hände der Schriftgelehrten gelegt hat. Und im Laufe der Zeit haben sie den Kern des Glaubens, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Die haben das pervertiert. Sie haben sich in Überheblichkeit, in Stolz und in Arroganz über das Volk erhoben. Und sie haben ein System aufgebaut, das beruht auf Willkürlichkeit, auf unsinnige Regeln und Werksgerechtigkeit. Und sie haben sich so zu einer Machtposition erhoben, dass sie zu Jesus größten Widersachern wurden. Jesus sagt an einer Stelle, der Sauerteig der Pharisäer, der verdirbt den ganzen Teig. Sie legen schwere Bürden auf die Menschen und sind selber nicht willig, auch nur einen Finger zu heben. Und Jesus kam, um das Zeitalter des Gesetzes abzulösen und der Perversion ein Ende zu machen. Die Zeit des schlechten Weines, des billigen Fussels ist vorbei. Jesus kam, um den guten neuen Wein zu bringen. Wir werden uns jetzt eine Begebenheit aus Johannes 8 anschauen und versuchen anhand dieser Begebenheit den wesentlichen Unterschied zu erklären. Diese Begebenheit, die ist so einzigartig in ihren Details, sie fasst so vieles zusammen über die Kultur, die Religiosität der Pharisäer und Schriftgelehrten, die deutliche Wende von dem Zeitalter des Gesetzes zum Zeitalter der Gnade. Sie zeigt uns, dass Gott nicht nur gerecht ist, sondern dass er auch gnädig ist. Und wir lesen jetzt aus Johannes 8, die Verse 2 bis 11. Frühmorgens kam er wieder in den Tempel, und alles Volk kam zu ihm und setzte sich, und er lehrte sie. Die Schriftgelehrten, die Pharisäer, aber bringen eine Frau, die im Ehebruch ergriffen worden war, und stellen sie in die Mitte. Und sie sagen zu ihm, Lehrer, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. In dem Gesetz aber hat uns Moses geboten, solche zu steinigen. Du nun, was sagst du? Dies aber sagten sie, ihn zu versuchen, damit sie etwas hätten, um ihn anzuklagen. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger in die Erde. Als sie aber fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als Erster einen Stein auf sie. Und wieder bückte er sich nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber dies hörten, gingen sie einer nach dem anderen hinaus, angefangen von den Ältesten. Und er wurde alleine gelassen mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und sprach zu ihr: Frau, wo sind sie? Hat niemand dich verurteilt? Sie aber sprach: Niemand, Herr. Jesus aber sprach zu ihr: Auch ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige von jetzt nicht mehr. Ich habe mich bekehrt, da war ich 9 oder 10 Jahre alt. Ich habe das Wort Gottes geliebt, ich habe es studiert. Ich habe, bevor ich 13 oder 14 war, habe ich die Bibel mehrere Male gelesen gehabt, von vorne bis hinten. Ich habe im Alter von 13 oder 14 Jahren mit ein paar Kollegen, mit ein paar Freunden von mir eine Bibelstunde angefangen, einfach zu dritt oder zu viert. Und wir haben uns Bücher gekauft und wir haben die Bibel zusammen gelesen. Und ich habe gebrannt für den Herrn. Als ich in mein spätes Jugendalter kam, im Alter von 18 oder 19, da sind einige Dinge in meinem Leben passiert. Eins davon war, ich habe Anstoß genommen an unserer Gemeindeleitung, an Christen. Und ich bin vom Herrn weggegangen. Ich habe dann ungefähr 18 Jahre lang war ich vom Herrn weg. Ich habe in der ganzen Zeit, habe ich gewusst, dass es einen Gott gibt. Ich habe manchmal sogar gebetet, besonders vor Exams, vor Matheprüfungen. Ich wusste, dass ich mich eines Tages bekehren muss. Aber ich konnte mich nicht durchringen zu glauben. Wir kamen dann nach Kanada und ich fing an, in einer Gemeinde hier in Kelowna, fingen wir an, in eine Gemeinde zu gehen. Und die Predigten, die haben mich so angesprochen, die haben mich so aufgewühlt innen drin. Ich habe 3 oder 4 Mal einen Traum gehabt. Und ich sage hier nicht, dass der Traum von Gott kam oder vom Heiligen Geist. Das war einfach ein Traum. Und in diesem Traum saß ich im Gemeindehaus während dem Gottesdienst. Ein großes Gemeindehaus, vielleicht 1500 Leute. Ja. Ich war umgeben von Leuten. Und alle Leute schauten auf mich. Und ich saß auf meinem Platz, wo ich immer sitze. Und ich saß da splitternackt. Ich hatte nicht nur keine Socken an, ich hatte nichts an. Und alle Leute guckten auf mich. Und ich fühlte mich so entblößt. Und dieser Traum, der kam mehrere Male. Für diese Frau war das kein Traum. Sie wurde erwischt und aus irgendeinem Grund haben sie den Mann laufen lassen. Und man hat sich entschieden, sie als einen Köder zu benutzen, um Jesus reinzulegen. Historisch, und das wissen wir alle, war Israel unter römischer Besatzung. Und was die Römer gemacht haben, sie haben Israel erlaubt, ihre Religion beizubehalten und auch ihre religiösen Strafen zu verhängen. Alle bis auf die Todesstrafe. Das Recht, die Todesstrafe zu verhängen, haben die Römer Israel weggenommen. Die Todesstrafe durfte nur nach dem römischen Gesetz verhängt und durchgeführt werden. Wir sehen das ganz klar am Beispiel von Jesus selber. Jesus wurde wegen Gotteslästerung verklagt und nach jüdischem Gesetz hätte er gesteinigt werden sollen. Aber sie gehen zum Pilatus und sagen: Nach unserem Gesetz hat er den Tod verdient. Aber sie durften den Tod nicht durchführen und verlangten von Pilatus, dass er Jesus zum Tod verurteilt. Und so wurde Jesus auch nach dem römischen Gesetz verurteilt und durch Kreuzigung hingerichtet, anstatt durch Steinigung. Die Kreuzigung war eine römische Todesstrafe. Und was die Juden hier mit Jesus machen, sie versuchen ihn in die Klemme zu treiben. Sie bringen diese Frau zu ihm und sagen, nach dem Gesetz des Moses muss diese Frau gesteinigt werden. Was sagst du? Die Falle ist die, die Römer hatten keine Strafen für Ehebruch. Wenn Jesus das Gesetz des Moses folgt, muss er sagen, dass sie gesteinigt werden soll und dabei verstößt er gegen das römische Gesetz. Und wenn er sagt, sie soll nicht gesteinigt werden, verstößt er gegen das Gesetz Mose. Die Schriftgelehrten wissen, dass diese Frau nach dem römischen Gesetz nicht strafbar ist und nach dem jüdischen Gesetz nicht gestraft werden darf. Und um Jesus eine Falle zu stellen, bringen sie diese Frau zu Jesus und machen eine öffentliche Show aus ihr. Seht ihr, die Schriftgelehrten waren Experten, wenn es darum ging, einem eine Falle zu stellen. Schaut mal, in Markus 12, Verse 13, da kommen sie zu ihm und fragen, ist es recht, dass wir dem Kaiser Steuern zahlen? Jesus hat Fragen oft mit einer Gegenfrage beantwortet. Und ich wünsche mir manchmal, Jesus hätte in diesem Fall einmal ein klares Nein gesagt. Aber die Falle ist die, wenn Jesus Ja sagt, hat er die Juden gegen sich. Und wenn er Nein sagt, hat er die Römer gegen sich. Und als sie die Frage Jesus stellen, da sagt die Schrift, haben sie sogar Herodianer mitgebracht, damit sie Jesus direkt verhaften können, wenn er was sagt. Jesus sagt, bringt mir eine Münze. Und als sie ihm die Münze bringen, dann sagt er, wessen Ebenbild ist auf der Münze? Und sie sagen, des Kaisers. Und er sagt, dann gib dem Kaiser, was des Kaisers ist. Und gib Gott, was Gottes ist. Was wäre jetzt eine logische, weiterführende Frage? Was ist Gottes? Und ich denke, wenn sie die Frage gestellt hätten, hätte Jesus gesagt, wessen Ebenbild bist du? Oder seht mal hier, wir lesen uns einen kurzen Text aus Matthäus 19, die angefangen von Vers 1. Und es geschah, als Jesus diese Reden beendet hatte, begab er sich von Galiläa weg und kam in das Gebiet von Judäa, jenseits des Jordans. Und es folgten ihm große Volksmengen und er lehrte sie dort. Die Pharisäer kamen zu ihm, versuchten ihn und sprachen, ist es einem Mann erlaubt, aus jeder beliebigen Ursache seine Frau zu entlassen? Er aber antwortete und sprach, habt ihr nicht gelesen, dass der, welcher sie schuf, sie von Anfang an als Mann und Frau schuf? Und sprach, darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und es werden die zwei ein Fleisch sein, so dass sie nicht mehr zwei sind, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Ja. Hier ist die Hinterlistigkeit der Pharisäer, die ist so raffiniert. Wir werden das besser verstehen können, wenn wir uns noch einen Vers lesen aus Matthäus 3, Vers 1. Und da steht, in jenen Tagen aber kommt Johannes der Täufer und predigt in der Wüste von Judäa und spricht, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Jesus kommt hier in das Gebiet, wo Johannes der Täufer gepredigt hat. Wir erinnern uns noch alle, als Jesus geboren wurde, hat Herodes in Bethlehem alle Jungs unter 2 Jahren umbringen lassen. Das war Herodes der Große. Josef und Maria sind damals nach Ägypten geflohen und sind dort geblieben, bis Herodes der Große gestorben ist. Das Gebiet von Herodes dem Großen wurde aufgeteilt und sein Sohn Herodes Antipas bekommt einen Teil davon, wo er dann herrscht. Das ist Galiläa, wo Johannes der Täufer gepredigt hat. Und was Herodes Antipas macht, das ist Folgendes. Er lässt sich von seiner Frau scheiden und heiratet die Frau von seinem Halbbruder. Und Johannes der Täufer kritisiert das als Unrecht. Wir lesen noch mal ein paar Verse aus Markus 6, Vers 17. Denn er, Herodes, hatte hingesandt und den Johannes greifen und ihn ins Gefängnis binden lassen, um der Herodias willen, der Frau seines Bruders Philippus, weil er sie geheiratet hatte. Denn Johannes hatte dem Herodes gesagt, es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu haben. Die Herodias aber trug es ihm nach und wollte ihn töten, aber sie konnte es nicht, denn Herodes fürchtete den Johannes, da er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war, und er beschützte ihn. Und wenn er ihn gehört hatte, war er in großer Verlegenheit, und er hörte ihn gern. Und als ein geeigneter Tag kam, als Herodes an seinem Geburtstag seinen Großen und den Obersten und den Vornehmsten von Galiläa ein Gastmahl gab, kam ihre, des Herodias Tochter, herein und tanzte. Und sie gefiel dem Herodes und denen, die zu Tische lagen. Und der König sprach zu dem Mädchen, bitte mich, um was du willst, und ich werde es dir geben. Und er schwor ihr, um was du mich auch immer bittest, ich werde es dir geben bis zur Hälfte meines Reiches. Und sie ging hinaus und sagte zu ihrer Mutter, um was soll ich bitten? Sie aber sprach, um das Haupt Johannes des Täufers. Und sie ging sogleich mit Eile zu dem König hinein und bat und sagte, ich will, dass du mir sofort auf einer Schüssel das Haupt Johannes des Täufers gibst. Und der König wurde sehr betrübt. Doch um der Eide und um derer Willen, die mit zu Tische lagen, wollte er sie nicht zurückweisen. Und zugleich schickte der König einen Henker und befahl, sein Haupt zu bringen. Und er ging hin und enthauptete ihn im Gefängnis. Und er brachte das Haupt auf einer Schüssel und gab es dem Mädchen. Und das Mädchen gab es der Mutter. Seht ihr, was die Pharisäer hier machen? Johannes hat Herodes wegen seinem Ehebruch kritisiert und Herodes hat ihn enthauptet. Und so warten sie, bis Jesus wieder in das Gebiet Galiläa kommt. Und dann versuchen sie, Jesus dazu zu bringen, dass er etwas gegen Ehescheidung sagt. Und in unserem Text versuchen sie es wieder. Sie bringen die Frau zu Jesus und sagen, sie muss nach dem Gesetz des Moses gerichtet werden. Sie hat die Steinigung verdient. Und Jesus bückt sich nieder und schreibt auf die Erde. Die Bibel sagt nicht, was er geschrieben hat. Und ich möchte hier einfach einen Vorschlag machen. Stellt euch mal vor, Jesus hat sich niedergebeugt und hat eine Liste von Sünden auf den Boden geschrieben. Vielleicht war es einfach eine Liste oder vielleicht waren es auch die 10 Gebote. Dann schaut er auf, er schaut auf die Liste, er schaut auf die Schriftgelehrten und sagt, wer von euch ist ohne Sünde, der schmeiße den ersten Stein. Keiner macht etwas. Dann beugt sich Jesus wieder und fängt an, die Namen der Schriftgelehrten hinter jede Sünde zu schreiben. Das ist mein Vorschlag, das ist nicht, was in der Bibel steht. Überlegt euch mal so, wenn wir jetzt hier kleine Zettel in der Gemeinde verteilen würden und wir würden sagen, schreibe vorne auf den Zettel deinen Namen drauf. Und auf die Rückseite schreibst du die schlimmste und schamvollste Sünde, die du jemals begangen hast. Und dann werden wir die Zettel einsammeln. Und dann holen wir jemanden nach vorne und er wird uns die Zettel vorlesen. Könnt ihr euch vorstellen, was hier passieren würde? Ich denke, das ist, was Jesus gemacht hat. In der Arroganz haben die Schriftgelehrten und Pharisäer und in geistlicher Überheblichkeit haben sie diese Frau in ihrer schamvollsten Stunde vor das ganze Volk gezerrt und haben aus ihr ein öffentliches Spektakel gemacht. Nicht aus Liebe zu Gott und seinem Gesetz, sondern einfach, um Jesus eine Falle zu stellen. Ohne Rücksicht auf Verluste. Und ich denke, Jesus hat den Spieß umgedreht und hat sie vor der ganzen Menschenmenge bloßgestellt. Und als sie alle weggelaufen sind, da steht Jesus ganz alleine da mit der Frau. Und er sagt, ist hier keiner mehr, der dich verklagt? Und sie sagt, nein, sie sind alle weg. Geschwister, da war einer in der Volksmenge, der keine Sünde hatte. Da war einer, der hätte den ersten Stein werfen können. Jesus kennt das Gesetz Mose und er weiß, was die Strafe für Ehebruch ist. Aber er sagt, dann verklage ich dich auch nicht. Das, was Jesus hier macht, finden wir im Römerbrief 9, Vers 15. Ich habe Erbarmen, wessen ich mich erbarme. Und ich werde Mitleid haben, mit dem ich Mitleid habe. Der Fall ist abgeschlossen. Nach dem Zeitalter des Gesetzes kommt das Zeitalter der Gnade. Nach dem alten, billigen Wein kommt der gute, neue Wein. Jesus sagt dann zu der Frau, gehe hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Das bedeutet nicht, dass Jesus von der Frau jetzt erwartet, dass sie ein sündenloses Leben führen soll. Es bedeutet einfach, verlass dein sündhaftes Leben. Liebe Geschwister, wir wissen nicht, was aus dieser Frau geworden ist, nachdem sie wegging. Aber ich frage euch, was ist richtiger, dass unsere Buße uns zu Gottes Gnade führt? Oder ist es richtiger, dass es Gottes Gnade ist, die uns zu Buße führt? Ich sage das nochmal. Ist es richtiger, dass unsere Buße uns zu Gottes Gnade führt? Oder ist es richtiger, dass Gottes Gnade uns zu Buße führt? Ich denke, die Hochzeit zu Kana, die gibt uns hier die Antwort. Jesus setzt einen Meilenstein zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Er beginnt seinen Dienst auf Erden. Und das, was er symbolisch auf dieser Hochzeit macht, legt ein Fundament für uns als Gemeinde, für seine Braut. Wir haben eine Beziehung zu ihm, die auf Gnaden und Vergebung beruht. Und ich bete, dass der Herr dieses Wort an uns segnen würde. Amen.